Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Was passiert, wenn? Darüber wurde vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen viel diskutiert. Und dabei ging es auch immer wieder um die sogenannte Sperrminorität. Diese besagt, dass wichtige Beschlüsse mit einer Zweidrittelmehrheit gefasst werden müssen, etwa bei Verfassungsänderungen oder der Wahl von Landesverfassungsrichtern. Und da in Thüringen die AfD als klarer Wahlsieger mehr als ein Drittel der Sitze im Erfurter Landtag bekommen hat, wird Björn Höcke künftig mit am Tisch sitzen, wenn es um solche politischen Entscheidungen geht. Der Jurist und Autor Maximilian Steinbeiß hat mit Kolleginnen und Kollegen in Thüringen über Monate nachrecherchiert, wie gefährlich die AfD den demokratischen Strukturen werden kann. Die Sperrminorität hat ja eigentlich einen guten Zweck, dass nämlich bei wichtigen Entscheidungen nicht nur die Regierungsmehrheit zählt, sondern eben auch die Opposition eingebunden wird. Deshalb wollte ich von ihm vor der Sendung wissen, wo genau die Blockademöglichkeiten der AfD gefährlich werden können.
Es geht um Entscheidungen über die Verfassung, um Verfassungsänderungen natürlich. Aber es geht zum Beispiel auch um die Wahl von RichterInnen zum Landesverfassungsgericht. Es geht um die Wahl von Mitgliedern des Richterwahlausschusses, dessen Zustimmung immer erforderlich ist, wenn Richter am Amtsgericht oder am Verwaltungsgericht oder so auf Lebenszeit bestellt werden müssen. Also es geht um die Unabhängigkeit der Justiz. Das sind eben sozusagen gerade verfassungspolitisch besonders brisante Entscheidungen oft. Und die kann eben jetzt die AfD mit ihrer Sperrminorität blockieren.
Wenn wir jetzt bei der Unabhängigkeit der Justiz bleiben, welche Auswirkungen hätte das denn ganz konkret, wenn die AfD hier ihre Sperrminorität nutzen würde, um ja Besetzungen zum Beispiel zu blockieren?
Also einerseits hätte die AfD damit ein enormes Erpressungspotenzial, weil sozusagen an ihr vorbei dieses Gremium gar nicht besetzt werden kann. Und solange dieses Gremium nicht arbeitsfähig ist, können halt diese Personalentscheidungen für die Justiz nicht getroffen werden. Und das ist deswegen besonders heikel, weil in der Justiz in Thüringen, wie überhaupt in ganz Ostdeutschland und überhaupt im ganzen öffentlichen Dienst in Ostdeutschland, eine riesige Pensionierungswelle gerade rollt. Und da geht es also wirklich um die Funktionsfähigkeit der Justiz, darum dann Prozesse zu platzen und die Gerichte nicht mehr arbeitsfähig zu werden. Das ist ein Hebel, den die AfD jetzt bedienen kann. Sie kann sich natürlich obendrein damit auch einen Zugang zu diesem Richterwahlausschuss verschaffen und dann von innen dafür sorgen, dass sie mit ihrer Strategie vorankommt. Das sind Möglichkeiten, die die AfD jetzt besitzt.
Und dann gibt es ja noch die Parlamentarische Kontrollkommission, das geheimtagende Gremium des Landtags, das den Thüringer Verfassungsschutz kontrolliert. Da wird die AfD nun auch wahrscheinlich vertreten sein. Was bedeutet das, wenn eine Partei, die vom Landesverfassungsschutz beobachtet wird, nun die ganzen Informationen dieser Behörde selbst in die Hand bekommt?
Also wenn es der AfD tatsächlich gelingt, sich Zugang zu diesem Gremium zu verschaffen, dann weiß die AfD Bescheid, was der Verfassungsschutz über die Nazis in Thüringen weiß. Die Mitglieder in diesem Gremium sind zwar strikt zur Geheimhaltung verpflichtet, aber dem Fraktionsvorsitzenden dürfen sie Bericht erstatten und das ist Björn Höcke. Und es geht auch nicht nur um die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes in Thüringen, sondern um den gesamten Verfassungsschutzverbund in Deutschland, weil die ja ihre Informationen untereinander auch teilen. Und deswegen droht da das gesamte Verfassungsschutzgefüge aus dem Gleichgewicht zu geraten.
Wie kommt man denn aus dem Dilemma raus? Haben die anderen Parteien denn irgendwelche Möglichkeiten zu verhindern, dass die AfD mit der Sperrminorität blockiert?
Das ist nicht so leicht zu beantworten. Also die Sperrminorität ist ja aus gutem Grunde da. Aus diesem Dilemma kommt man nicht raus, sondern man muss dann auf irgendeine Weise lernen, mit diesem Zustand zurechtzukommen.
Es geht Ihnen darum, dass sich demokratische Institutionen ja frühzeitig wappnen. Deswegen haben Sie und andere schon vor Monaten Vorschläge an die Politik herangetragen, wie die thüringische Verfassung hätte wetterfest gemacht werden können. Geschehen ist nichts. Haben Sie das Gefühl, dass die Politik sehenden Auges in eine Verfassungskrise reingelaufen ist?
Also noch haben wir ja keine Verfassungskrise in dem Sinn. Es kann aber zu einer kommen. Und wir haben in eine Reihe von Punkten identifiziert in unserer Arbeit, wie man tatsächlich an ein paar Stellen die Thüringer Verfassungsordnung weniger verwundbar hätte machen können. Die haben wir im April im Erfurter Landtag vorgestellt, aber trotzdem auch gerade wegen der schwierigen Mehrheitssituation in Thüringen, die wir auch bis jetzt schon hatten, war es dann nicht möglich, zu einer hinreichend entschlossenen Mehrheit zu gelangen. Auf der anderen Seite sollte man jetzt auch nicht die Erwartung haben, dass man tatsächlich sozusagen all diesen Szenarien durch cleveres Institutionendesign irgendwie verhindern und vorbeugen kann. jede Institution, die man schafft, um Verfassungsmissbrauch zu verhindern, ist ihrerseits missbrauchsanfällig. Man kann an ein paar Punkten für mehr Resilienz sorgen und sollte das auch.
Haben Sie mal ein Beispiel?
Also zum Beispiel ist das Thema Ministerpräsidentenwahl. Das haben wir auch beim letzten Mal, Stichwort Thomas Kemmerich, haben alle noch in Erinnerung gesehen, wie anfällig dieses Wahlverfahren ist. Und da kann möglicherweise auch dieses Mal wieder dieses Verfahren auf eine Weise betrieben und ausgenutzt werden, die dann zu einer Krisensituation führt. Und das hätte man eben verhindern können, wenn man dieses Verfahren rechtzeitig umgestaltet hätte. Dazu kam es zu keiner Einigung zwischen CDU und rot-rot-grüner Koalition. Und deswegen ist da nichts passiert. Und wir werden sehen bei der Ministerpräsidentenwahl jetzt dann in wenigen Wochen oder Monaten, was das für Folgen hat.
Wenn man jetzt nicht nur aufs Blockieren schaut, sondern auch auf die Gestaltungsmöglichkeiten der AfD. Sie hat ja jetzt schon nach den Regeln des Landtags das Vorschlagsrecht für den dortigen Präsidenten. Die anderen Parteien haben zwar schon signalisiert, dass sie den nicht wählen werden. Wo liegt da genau die Gefahr, wenn ein Mitglied der AfD in dieses Amt käme?
Also ich glaube, die Gefahr wäre immens, das Amt des Landtagspräsidenten in eine autoritär-populistische Strategie einzuspannen, könnte großen, großen Schaden bewirken. Dazu gibt dieses Amt eine Menge von Möglichkeiten. Das steht an der Spitze der Landtagsverwaltung. Die ganze Funktionsfähigkeit des Parlaments und die Arbeitsfähigkeit aller Abgeordneten, wenn daran etwas sich ändert und wenn es eben zu einem politischen Werkzeug gemacht wird, um damit die eigenen Ziele zu befördern und die anderen zu behindern, dann kann das einen Riesenschaden anrichten. Der Punkt jetzt in dieser Situation ist, dass diese Wahl selber, die Wahl des Landtagspräsidenten, erstens in der konstituierenden Sitzung des Landtags stattfindet. Das heißt, das ist überhaupt die Konstitution des Landtags, dass er sich einen neuen Präsidenten wählt. Bevor das nicht passiert ist, kann er nicht arbeiten, können die Abgeordneten ihre Mandate nicht antreten, kann der Landtag keine Beschlüsse fassen. Das heißt, auch da steckt ein enormes Obstruktions- und Blockadepotenzial drin. Und geleitet wird diese konstituierende Sitzung, weil es ja noch keinen Landtagspräsidenten gibt, von dem sogenannten Alterspräsidenten. Das ist der nach Lebensjahren älteste Mitglied des Landtages und das ist jemand von der AfD. Und wenn dieser Alterspräsident diese Wahl leitet, dann kann er sich auf den Standpunkt stellen, dass dann, wenn eben die AfD ihren Vorschlag gemacht hat, diese Person wird dann nicht gewählt, dass dann das Vorschlagsrecht weiter erstmal von der AfD ausgeübt werden kann. Und die können dann sozusagen einen Kandidaten nach dem anderen da reinschicken. Keiner wird gewählt. Und so lange kann der Landtag nicht anfangen zu arbeiten, bis dann, wo entweder sozusagen die Versuchung so groß wird, jetzt dann doch irgendwo jemand zu wählen und dann haben sie dieses Amt, oder tatsächlich die Sitzung vertagt werden muss oder tatsächlich so eine Krisensituation auftritt. Und das ist das, was immer das Werkzeug der autoritären Populisten ist. Das System oder die anderen Parteien vor dieses Dilemma zu stellen, das ist die autoritär-populistische Strategie.